Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute sprechen wir über das Debütalbum Role Model Hermit von Mary in the Junkyard. Und dann tauchen wir ein in die fragile Klangwelt von Illuvium und seinem neuen Werk Virga 3. Dann widmen wir uns natürlich mal wieder einem existenziellen Thema, nämlich der zweiten Hälfte des Lebens. Das wird vielleicht nächste Woche nochmal wichtig. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es zum Abschluss einen kräftigen Maibock aus dem Münchner Hofbräuhaus.
So.
Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit Mary in the Junkyard und dem Album Role Model Hermit. Nun, Mary in the Junkyard kommen aus London. Die Band formierte sich, als die Mitglieder noch Teenager waren tatsächlich. 2024 veröffentlichten sie ihre Debüt-LP This Old House. 2025 waren sie dann Support von Wet Leg. Und was verbindet man mit ihnen? Naja, man verbindet mit ihnen so ein bisschen Indie-Rock mit so leicht experimentellen Anklängen. Ihre Musik wird teilweise als chaotisch und gleichzeitig durchkomponiert beschrieben. Mal gucken, ob das alles so stimmt. Das ist übrigens auch das Debütalbum dieser Band, erschien im Juli 2026, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in diesem Monat. Die Produktion übernahm Ollie Baston und unterstützt wurde er dabei von Ben Baptiste. Das Cover entstand in Zusammenarbeit mit der Kreativdirektorin Daisy Esco und zeigt Freeman Taylor, die Sängerin, mit Prothesen, um die Figur aus dem Song Mouse zu ähneln, was übrigens ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Albums ist, aber dazu kommen wir vielleicht noch im Laufe dieser Sendung und dieser Rezension. Ja, endlich mal wieder richtig schöner Indie, oder?
Volle Kanone, also irgendwo ja. Zwischen Indie und Art Rock und was ganz Eigenes vor allem, das höre ich immer gerne. Und besonders spannend fand ich hier, dass dieses Album oder diese Band einfach so zwischen den Extremen hin und her hüpft, ohne dass es sich nach Hüpfen anfühlt, sondern einfach alles gleichzeitig macht. Weil klanglich haben wir ja, wir haben Indie, wir haben Rock, wir haben manchmal sehr durchkomponierte Songs und manchmal haben wir auch einfach Geräusche und Dinge, die gesagt werden und alles aber immer wieder zurück auf einen ja schon relativ getriebenen Musikstil zurückführen. Aber was mich vor allem begeistert hat, ist dieser Kontrast zwischen einer ziemlichen Direktheit und gleichzeitig auch so einer Zärtlichkeit. Das liegt vielleicht auch an der Singstimme, die, finde ich, gleichzeitig halt manchmal sehr zart ist, sogar nahezu geflüstert wird und dann doch wieder fast aggressiv klingt auf so eine, aber gleichzeitig sehr weibliche Art und Weise. Fand ich sehr spannend. Auch die Gitarren klingen oft recht verzerrt, fast schon nervös. Manche Songs haben so eine richtig nervöse Energie und sind dann doch aber auch ziemlich verletzlich. Und diese Kontraste machen aus, wie intensiv dieses Album klingt. Bei aller Indie-Halt es dudelt halt überhaupt nicht dahin, sondern genau das Gegenteil. Was die Band auch gut kann, ist mit so gewissen Unsauberkeiten arbeiten, die eindeutig und absolut, also keine Frage, völlig gewollt sind. Das bringt eine Menge Charme rein und das wirkt in keiner Stelle super poliert. Es wirkt aber halt auch nicht nachlässig, sondern es wirkt gewollt und wie gesagt, schon getrieben. Auch thematisch. Die Stücke handeln von Identität, von auch so Selbstinszenierung und sozialen Rollen, in denen man sich verlieren kann. Damit können sich heute wohl die meisten Menschen irgendwie identifizieren, spätestens diejenigen, die sich irgendwie im Internet bewegen. Und dabei gelingt es der Band halt, diese Sachen nicht so platt zu erzählen, sondern sie schaffen Bilder, sie erzählen so in kleinen Fragmenten, die entweder musikalisch oder lyrisch stattfinden. Und ich fühlte mich ganz oft erinnert an Black Country New Road, die wir doch in dieser Sendung auch schon mal besprochen haben, habe ich mir gedacht. Das war so eine Assoziation. Oder auch, das kann aber auch an der Stimme liegen, ein bisschen PJ Harvey. Ja, und dann dachte ich mir, gut, wenn man was kritisieren wollte. Und dann konnte ich diesen Satz nicht beenden, weil man hätte es ziemlich schwer, denn dieses Album ist eigentlich ja schlicht ziemlich super, ziemlich originell und ein ziemlich bemerkenswertes Debüt, weil diese Band schon so klingt, als hätte sie gefunden, wo sie hin will. Ja, auch wenn sie sich definitiv, also bestimmt noch weiterentwickeln kann, aber dieses Album Role Model Hermit lebt von so einer künstlerischen Dringlichkeit, die wir in dieser Sendung ja immer sehr lieben. Und deswegen war ich, also nicht nur deswegen, sondern wegen des Gesamtpakets war ich sehr beeindruckt.
Ja, das geht mir ähnlich. Wir haben es ja hier, wie schon erwähnt, mit amtlichen Indie zu tun, also hübsche Gitarrenlicks, avantgardistische Streichereinlagen, leicht daneben der Gesang. Und natürlich sind diese Gitarrenriffs auch immer schön schräg. Alles, was das Indie-Herz begehrt. Daneben haben wir es mit so einem ganz kleinen Teelöffelchen Trip-Hop zu tun. Hübsche Grooves. Es geht hier auf diesem Album um schiefgelaufene Lieben, um Körperlichkeit. Und offensichtlich hat man an der Gestalt der Maus an sich und als solches Gefallen gefunden. Denn die muss oft als Metapher für alles Mögliche herhalten. Es handelt sich also, wenn man so will, durchaus um so etwas wie ein Konzeptalbum. Zumal auch die Melodien ganz gewollt immer mal wiederkehren. Es gibt auf diesem Album Momente, in denen Freeman Taylor den Refrain fast flüstert oder in denen Schlagzeug und Gitarren quasi in der Luft hängen bleiben und dramatische Pausen, die natürlich Erwartungen schaffen. Ganz geschickt gemacht. Drummer David Edison ist hier entscheidend für die Atmosphäre. Der schafft nämlich so Texturen, das, was auch ganz wichtig ist und was auch sehr, sehr geschickt eingesetzt wird auf diesem Album. Also der transportiert diese ganzen Geschichten halt und steuert halt auch diese beständig unvorhersehbaren Rhythmen bei natürlich. Während dann auf der anderen Seite Freeman Taylors Gesang für diese wechselnden Stimmungen auf diesem Album sorgen. Und was auch eben toll ist, ist die Dramaturgie dieses Albums. Es baut sich nämlich stetig auf und erreicht tatsächlich seinen Höhepunkt tatsächlich mit dem letzten Song. Nämlich, ihr ahnt es schon, richtig, Maus. Und der kommt sehr dringlich daher. Und dabei beginnt der Song eigentlich fast so ein bisschen als akustischer, naja, eigentlich als akustisches Folks-Stück, untermalt von so richtig geilem Violinspiel von Sayer Barbaglias. Bis dann eben die E-Gitarren für eine andere Dynamik sorgen. Auch das ja typisch Indie. Und dann schließt sich irgendwie auch der Kreis, in dem nämlich die schon bekannte Maus wiederkehrt. Nun allerdings in reinkarnierter, menschlicher Gestalt, also das auch wieder komplett abgefahren. Und der Song endet mit einem kurzen Break, gefolgt von einem, ja, von einem Chor und das fast schon, ja, dieses erwähnte Flüstern eben. Und dann leitet das Ganze eben die Entschuldigung der Erzählerin an ihre Maus ein, weil sie sie nicht vor dem Ertrinken retten konnte. Also alles so ein bisschen auch dadaistisch. Und schließlich tragen melancholische Streicherklänge das Album gemeinsam mit dem übrigen Trümmern hinaus aufs offene Meer und das Album findet seinen Abschluss. Und das muss ich sagen, für so ein Debütalbum, das ist schon krass. Das ist schon gut gemacht und nur wenige neue Bands oder Bands, die eben so ein Debütalbum veröffentlichen, beginnen ihre Laufbahn mit so einer thematischen Geschlossenheit, ne? Und trauen sich das natürlich auch. Das ist natürlich schon außergewöhnlich und da gehören natürlich auch außergewöhnliche Fähigkeiten dazu. Und natürlich gehören auch Fähigkeiten dazu, die einzelnen eingesetzten Instrumente zum Ausdruck zu bringen, womit wir wieder bei den schon erwähnten Texturen durch den Drummer zum Beispiel sind. Also im Grunde erfüllt dieses Album alle Erwartungen, die Fans von Indie, Pop, Rock, Folk, wie auch immer haben, die für so ein erfolgreiches Debütalbum notwendig sind. Und dann gibt's da eben noch diese unverwechselbare Stimme, die hast du ja schon gelobpreist, und einen frischen Sound. Also ich war auch genauso wie du angetan. Und dieses Album ist, wie schon erwähnt, in diesem Jahr erschienen. Und deswegen dürfen wir es natürlich auch erwähnen, bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das gibt ein dickes Rent und dann nochmal einen kleinen extra Pluspunkt für die Maus auf dem Cover. Ja. Oder überhaupt das ganze Cover. Also das ist einfach.
Ja, das ist schon genial gemacht, ne? Ja, natürlich, dieses Album rennt natürlich. Bin ich voll deiner Meinung. Also, wir haben gehört, das Album Role Model Hermit von der Band Mary in the Junkyard. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Das ist auch so ein Album, das, glaube ich, noch länger nachhallt bei mir.
Ja, das ist auf jeden Fall auch auf die Long, Short oder Mittellist der des Jahres gewandert.
Auf sämtliche Listen.
Ja, mal schauen, wie lang die Liste wird, ob man noch von einer Longlist sprechen kann. Also dieses Jahr haben sich ein paar hervorgetan, kann man nicht anders sagen.
So ist das.
Kommen wir damit zu unserem zweiten Album. Und zwar Illuvium mit Virgo 3. Bin gar nicht sicher, vielleicht heißt es auch Virgo the Third. Aber gut. Kommen wir erstmal zu Illuvium. Hinter dem Namen steht nämlich der amerikanische Komponist Matthew Robert Cooper, der seit den frühen 2000ern eine ganz eigene Form von Ambient- und Neoklassik-Musik entwickelt hat. Seine Arbeiten erscheinen häufig bei dem Label Temporary Residence und bewegen sich so zwischen Klanginstallation, Meditation und sehr emotional aufgeladenem Sounddesign. Und ja, diese Würger-Reihe ist eben das. Also deswegen heißt das Ganze Three nicht einfach so, sondern weil es tatsächlich das dritte Werk in dieser Reihe ist. Und ist oder soll seiner Aussage nach auch ein ganz besonderes Projekt innerhalb dieser Reihe sein. Der Begriff Würger hat mir auch erstmal nichts gesagt, also V-I-R-G-A geschrieben. Das bezeichnet ein meteorologisches Phänomen und zwar...
Ah, deswegen kannte ich das auch nicht.
Genau, ich auch nicht. Ich dachte erst irgendwie, irgendwas mit Waage oder so. Nee. Das ist Regen, der den Boden nie erreicht. Ah. Also der quasi vorher verdampft. Ah. Und irgendwie auch eine schöne Metapher für Musik, die sich so auflöst, wie sie das hier tut, bevor sie richtig greifbar wird. Und Würger 3 erschien nun also dieses Jahr als dritter Teil der Reihe und allerdings auch mit einer längeren Pause, und zwar von 5 Jahren seit dem zweiten Teil. Und Cooper selbst beschreibt die Stücke als inspiriert von so kleinen, oft übersehenen Mikroökosystemen. Also ne, kleine Grünflächen in der Stadt, Rinnsale oder so urbane Zwischenräume. Und da dachte ich gleich, ist doch ein cooles Konzept, da müssen wir mal reinhören. Doch, auf jeden Fall was anderes als Mary in the Junkyard, oder?
Ja, ganz anders. Wir sind nämlich wieder in einen Topf voller Ambient gefallen. Mhm. Und weil es da so schön ist, bleiben wir da auch ein Weilchen. Und laben uns an den ach so schönen Klängen, würde ich sagen. Und davon gibt es auf diesem Album tatsächlich eine Menge. Eine Menge Flächensounds finden wir hier. Streicher und alles andere, was man so als Pads bezeichnen kann. Also Pads, so Fachbegriff für Synthesizer-Menschen, für Streicher und GmbH und Co. KG sozusagen. Also alles, was so Flächen hergibt. Und ja, natürlich auch Reverb. Klar, muss ja dabei sein. Davon haben wir auch eine ganze Menge. Auf jeden Fall wirken diese Stücke aus langgezogenen Loops sehr ungewöhnlich. Langgezogene Loops, also Stücke bestehen quasi aus sich immer wiederholenden Passagen und die wurden halt sehr lang gezogen sozusagen, also sehr lange Loops, bis sich das dann wiederholt. Und sind vielleicht deswegen auch notwendigerweise extrem beruhigend, weil es eben auch, und das muss man schon sagen, erstmal vordergründig passiert da eigentlich gar nicht so viel. Wer also einen Grund sucht, tief durchzuatmen und abzuschalten, ja, innezuhalten, der findet auf diesem Album eigentlich oder mit diesem Album genau das richtige Album. Und so beginnt das Album dann auch sehr langsam aus einer Abfolge, ja, langer, weicher Töne, die sich überlagern und ineinander verschränken. Sie tauchen dann langsam auf, sodass man sich schon darauf einlassen muss, weil dieses Auftauchen, das dauert dann halt auch, ne? Also das ist, muss man sowieso sagen, also bevor hier sich das alles mal so aufgebaut hat, das ist schon, das zieht sich was, ne? Also da muss man sich drauf einlassen. Im Laufe der Stücke gewinnen diese dann immer mehr an Dichte, ne? Also die werden im Laufe des Stückes, wird das Ganze immer dichter. Es sind nur ein paar gesprochene Worte eingestreut. Im Wesentlichen leben die Stücke auf diesem Album also von den Klängen. Und die sind teils, ja, trompetenartig oder eben holzbläserig. Es geht hier eigentlich weniger um eine Melodie. Es geht vielmehr um Bewegung. Also so ein bisschen wie bei Ebbe und Flut. Hier ein luftiges Zischen, natürlich überlagert von sich langsam entfaltenden Synthesizerflächen. Wie sollte es anders sein? Hier ein bisschen hübsches Vogelgezwitscher. Nicht? Wir hören eben diese aufsteigenden Motive, die so ein bisschen, ja, in ein aus Schleier, aus hauchenden Verzerrungen gehüllt werden. Melodien wirken eher hinter irgendwas verborgen, so. Und gerade dieses Verborgene oder das, was da eben, diese Melodien, die sich so ein bisschen verstecken hinter dem Ganzen, was sie ja nun mal so umgibt, das macht die Melodien vielleicht umso schöner. Und insgesamt muss man sagen, das ist mal wieder keine Musik, die man einfach so nebenbei hört, obwohl man denken könnte, dass man sie nebenbei hören könnte. Kann man sicher auch, aber dann entgeht einem eine ganze Menge. Man muss sich noch mehr als bei anderen Alben, die wir so hören, in Gänze auf die ganze Geschichte einlassen, um den Sinn dieses Ganzen zu erfassen. Wenn man das tut, wird man vielleicht an andere ruhige Orte versetzt, in Welten, in denen all die ganzen schlimmen Sachen, die so um uns rum passieren, gar nicht existent sind. Die gibt es vielleicht gar nicht. dann wird man halt belohnt, aber man muss sich da so ein bisschen ja fast schon anstrengen. Obwohl es eigentlich so beruhigend und so fließend alles ist, steckt da halt doch eine ganze Menge mehr hinter. Und wenn man das dann einfach so dahin plätschern lässt, dann wäre es halt schade. Und natürlich kann auch dieses Langsame, ne? Also dieses, das dauert halt alles, das muss man sagen. Das ist natürlich auch in dieser Zeit eine Herausforderung. Und der muss man sich natürlich auch stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen sagen, oh nee, und das schon ziemlich schnell auch. Und da muss man halt erstmal durch. Das muss man erstmal aushalten im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird es richtig schön, finde ich.
Da kann ich nur zustimmen. Das lohnt sich, das ein bisschen als Trainingsfläche zu benutzen, wenn man jetzt schon denkt, oh nee, da habe ich aber, das kann ich nicht gut. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, warum das so beruhigend ist, wenn man erstmal da reinkommt. Das hat, also du hast schon von diesen großen Flächen gesprochen. Mhm. Und es fehlen einfach sämtliche Fixpunkte. Du hast einfach nirgendwo Rhythmus oder irgendetwas, was sich wiederholt. Mhm. Also doch, wiederholt, du hast von den langen Loops gesprochen, aber nichts, was sich in einer Frequenz wiederholt, die wir wahrnehmen würden als irgendeine Art von Rhythmus. Und es wabert oft so und ich finde, das verzerrt das eigene Zeitgefühl. Mhm. Anfangs sicherlich denkt man, oh, wie lange noch? Passiert jetzt mal irgendwie was? Mhm. Aber sobald man dann da drin ist, es ist ganz merkwürdig, wie anders man Zeit wahrnimmt, während das Ding läuft. Mhm. Die Stücke entwickeln sich ja auch sehr subtil. Ne? Es passiert wenig, hast du schon gesagt. Mhm. Und, aber genau deswegen bekommt dann später jede Bewegung, und wenn man dann doch merkt, da ist, ah, guck mal, das wiederholt sich ja, jede Bewegung bekommt so ein enormes Gewicht, dadurch, dass sich insgesamt sehr wenig tut. Und das ist am Ende, glaube ich, genau der Punkt dieses Albums. Ne? Diese bewusste Reduktion und diese ganz kleinen, feinen Bewegungen. Ich musste da denken wie an so ein Moos an der Bordsteinkante. Also das sind diese kleinen Ökosysteme, die der Künstler da erwähnt hat, die sich einfach langsam, aber stetig entwickeln und am Ende doch ganz schön was bewegt haben, aber halt nicht in einer direkt wahrnehmbaren Geschwindigkeit für uns. Das ja, wirkt wirklich wahnsinnig beruhigend. Bin sehr gespannt, ob diese Reihe noch weitergeht. Es klang erstmal so, vielleicht bekommen wir in ein paar Jahren Burger vor, aber erstmal müssen wir das Album jetzt bewerten, denn es ist hier im Jahr 2026 erschienen, auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das bekommt von mir ein schönes, richtig anständiges, schnelles Läuft.
Sehr gut. Ich würde mich anschließen, aber ein schnelles Läuft kommt mir irgendwie falsch vor für dieses Album. Deswegen gebe ich ihm ein in planetarischen Geschwindigkeiten voranschreiten. Wobei, das ist ganz schön schnell, ne?
Das ist, glaube ich, ganz schön schnell, ja.
Eigentlich bewegen sich Planeten ganz schön schnell. Mhm. Gut, aber man nimmt es nicht wahr. Vielleicht passt es doch ganz gut. Also ein planetarisch heranschreitendes Läuft bekommt es von mir. Wunderbar.
So nämlich.
Und damit kommen wir zu unserem philosophischen Thema, nämlich die zweite Hälfte des Lebens.
Ja.
Da dachte ich mir erstmal, also die Vorstellung, dass das Leben überhaupt eine erste und eine zweite Hälfte hat, also jetzt mal neben der Mathematik, mit der man es nicht bestreiten kann, ist ja erstmal eine sehr einfache Struktur. Man könnte ja irgendwie auch von Vierteln und von Dritteln reden, dann wird es irgendwann, glaube ich, zu schwer für den Laien. Aber darin steckt halt eine tiefe philosophische Frage. Ne? Was passiert, wenn die Zukunft sich nicht mehr unendlich anfühlt und wenn plötzlich man das Gefühl hat, ja, man ist so über das Bergfest hinaus, und wo es vorher aufwärts ging, geht es jetzt vielleicht abwärts oder hoffentlich nicht abwärts, sondern einfach anders. Und die Philosophen haben dazu natürlich eine Menge zu sagen gehabt. Ich bin erst bei Arthur Schopenhauer gelandet, der nämlich mal sinngemäß geschrieben hat, dass wir das Leben vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Hat
nee, das war Kierkegaard.
Kierkegaard war das? Achso, ja. Guck mal, Sekundärliteratur 6 minus, naja. Wunderbar, ich fand diesen Satz aber natürlich besonders passend, weil man in der ersten Hälfte des Lebens, wo auch immer man die ansetzt oder enden lässt, häufig halt die Optionen erweitert. Das ist die Zeit, in der man ganz viel lernt, in der man sich umschaut, in der man in die Breite geht und Dinge, sich eine Grundlage schafft, um herauszufinden, was man überhaupt machen möchte mit seinem Leben. Und das Rückwärtsverstehen passiert dann, wenn man da irgendwie entweder gewollt oder ungewollt angekommen ist, wo man zurückblicken kann und sagen kann, das das und das und das habe ich gesehen. Ich kenne jetzt den Horizont sozusagen. Jetzt muss ich erst rausfinden, wo ich hin, also wo ich bin, was ich damit machen möchte. Und diese vielen Möglichkeiten muss ich nicht breiter machen, sondern stattdessen eher tiefer. Man weiß, wer man ist. Man hat genug Erfahrung, um zu wissen, irgendwie, wie die Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren. Oder das wäre zumindest das, was ich erwarten oder hoffen würde für die meisten Menschen. In der zweiten Lebenshälfte verschiebt es sich halt irgendwie dahin, würde ich schätzen. Ich habe keine Ahnung, wann die zweite Lebenshälfte anfangen soll. Das finde ich eigentlich die spannendste Frage. Das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders. Und wir haben ja auch die berüchtigte, jetzt hätte ich bei einer Half-Life-Crisis gesagt.
Midlife-Crisis?
Midlife-Crisis, um Gott, ja, ja, genau, die meine ich. Die ja genau das eigentlich einleitet. Ne? Das ist ja häufig so der Punkt, wo man feststellt, ja Mist, ich bin ja gar nicht unsterblich. Das ist häufig der Punkt, wo, keine Ahnung, die Eltern sterben, wo irgendwas Größeres passiert oder wo Leute irgendwie die Familienphase hinter sich haben und sich denken, hä, das war's jetzt? Das ist jetzt irgendwie das Leben, was ich führen soll? Das ist, wo die klassische Midlife-Crisis anfängt, ganz zu schweigen von irgendwie biologischen Dingen, die in unseren Körpern passieren. Und um den Blick auf die Philosophen nicht zu verlieren, ich habe mal wieder zurückgeguckt, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, zu den antiken Stoikern, zu Epiktet zum Beispiel. Für die Stoiker war natürlich Endlichkeit gar kein Problem, sondern im Grunde die Voraussetzung für ein gelungenes Leben. Wenn man so will, kann dann man ja fast gar nicht in der ersten Lebenshälfte wirklich ein gelungenes Leben führen, wenn man, solange man noch denkt, man wäre quasi unendlich und das wird immer so weitergehen. Und erst wenn man dann in diesen zweiten Status kommt, wo man zurückblickt und wo man weiß, man ist endlich und das auch wirklich begriffen hat, dann weiß man auch, wie ein gelungenes Leben sein muss, weil man muss erstmal akzeptieren, dass Dinge enden, damit man lernen kann, sie wirklich zu schätzen. Das ist dann auch so ein typisches Menschen, ja, ein bisschen auch ein Fluch und eine Gabe von menschlichen Gehirnen. Und um das Ganze mit nach heute zu holen, haben wir natürlich heute eine Kultur in unserer, zumindest hier in unseren Breitengraden und in der sogenannten westlichen Welt, die diese zweite Hälfte des Lebens häufig verdrängt. Jugendlichkeit wird idealisiert, Altern erscheint irgendwie als Verlust von Dingen, Verlust von Funktionen, Verlust von, weiß ich nicht, von Schönheit, von was auch immer. Aber das sollte es gar nicht sein. Das muss es auch nicht und das war es auch nicht in allen Kulturen, ist es auch heute nicht in allen Kulturen. Denn diese Aufgabe, irgendwie alles erreichen zu wollen, dieses Ambitionierte der Jugend, ist sicherlich auch wichtig, ist aber nicht alles, sondern zu verstehen, was davon wirklich zählt, ist für mich die Aufgabe der zweiten Lebenshälfte und ich bin sehr gespannt, ob sich das so umsetzen lässt.
Ja, ich glaube, das mit dem Endlichen, das kannst du schon sehr früh haben. Da brauchst du einfach nur chronisch krank sein.
Richtig, ja, da bin ich ja sehr dankbar für diese.
Also
für
das, diese. Das haben ja Kinder normalerweise nicht. Kinder sind ja unsterblich und sind ja auch unverletzlich sozusagen. Ne? Die haben ja keine Körper in dem Sinne. Also keinen eigenen. Den nehmen sie ja erstmal gar nicht so richtig wahr. Die nehmen sie dann später wahr, aus anderen Gründen. Aber chronisch Kranke, wenn sie dann mit ihrem Körper konfrontiert werden, weil sie, keine Ahnung, ja, weil sie körperliche Einschränkungen haben, die müssen sich sehr früh damit beschäftigen. Insofern ist das mit der Ewigkeit oder mit dem ewigen, also mit der Endlichkeit, das kann schon sehr früh kommen. Und wann die zweite Hälfte des Lebens beginnt, ja, das ist eben Geschmacksfrage, ne? Für die einen beginnt es mit 40, für die anderen mit 50, für die nächsten mit 60, für die nächsten, keine Ahnung, das weiß man alles nicht so genau. Wahrscheinlich gibt es keinen Geburtstag, an dem man plötzlich so eine innere Stimme sagt, so, jetzt beginnt aber Teil 2. Also das ist ja wahrscheinlich sehr individuell. Ja, und während man natürlich in der ersten Hälfte damit beschäftigt ist, erstmal alles aufzubauen oder vielleicht auch wieder einzureißen, weiß man ja nicht, ne? Also das gehört ja auch dazu, Fehler zu machen und überhaupt alles, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also diese ganzen Geschichten mit Ausbildung, Beruf und Familie und natürlich auch Anerkennung, ne? Gehört ja auch dazu, stellt die zweite, ja, eine andere Frage, nämlich eher, was kann ich aus meinem Leben machen, ist ja so das, was man eben denkt, wenn man so in der ersten Hälfte unterwegs ist. Und die zweite ist dann, was macht mein Leben aus? Nicht wahr? Also es geht eigentlich nicht mehr darum, zu dem Menschen zu werden, der man wirklich ist die ganze Zeit, sondern eigentlich bedeutet natürlich der zweite Teil auch Abschied nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten zum Beispiel, weil man das nicht mehr kann oder darf aus gesundheitlichen Gründen. Man muss sich verabschieden von manchen Träumen, von Möglichkeiten, die nie Wirklichkeit werden. Und irgendwann natürlich auch von der Illusion der unbegrenzten Zeit. Ja, natürlich, nicht wahr? Aber das ist natürlich auch wieder eine erstaunliche Freiheit, die dem Ganzen innewohnt. Und da sind wir nämlich wieder bei Kierkegaard, der ja gesagt hat, mit dem Leben rückwärts verstanden und vorwärts gelebt und so. Aber Dirk von Lozo hat mal gesagt, der hat das sehr schön verwandelt sozusagen, indem er gesagt hat, im Blick zurück entstehen die Dinge, im Blick nach vorne entsteht das Glück. Das ist ein bisschen anders formuliert, aber eigentlich genau das Gleiche, hört sich auch schön an und stimmt eigentlich auch. Denn erst mit den Jahren erkennen wir Muster, Irrwege und glückliche Zufälle natürlich auch. Also das heißt, die Vergangenheit wird ja nicht kleiner, die wird ja immer größer, aber sie wird eben auch verständlicher. Und somit natürlich auch wir selbst, nicht wahr? Werden wir uns mal an unsere Jugend erinnern oder an unsere Zeit, in der wir jung waren, wer mochte sich denn da eigentlich? Oder wer hat da nicht irgendwie unter irgendwelchen Komplexen gelitten? Oder wer fühlte sich nicht zu klein, zu groß, zu dick, zu hier, zu da, zu dünn, zu weiß ich nicht was alles? Und das wandelt sich natürlich langsam dann. Aus Erfahrung wird irgendwann Wissen. Und irgendwann muss man auch nicht mehr überall dabei sein, nicht wahr? Nicht jede Gelegenheit ist eine verpasste Chance. Man weiß es einfach besser. Man weiß nämlich plötzlich, was wichtig ist und was vielleicht noch viel wichtiger ist. Man weiß auch, was nicht wichtig ist. Das ist auch ganz wichtig.
Das ist, glaube ich, noch wichtiger, ja.
Genau. Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass dieser Jugendkult, ne, die Zielgruppe, nicht wahr, wenn wir das mal so formulieren wollen, unsere Gesellschaft erzählt ja gerne diese Geschichte von dieser ewigen Jugend. Aber, und das weiß ich ja nun wirklich, jede Lebensphase besitzt tatsächlich ihre eigene Schönheit und Hässlichkeit natürlich auch, nicht wahr? Die Mitte oder das Alter ist ja kein Epilog, sondern das ist ja erstmal nur ein neuer Akt. So, ne, das ist ja erstmal nur wieder was Neues. Einer, in dem weniger bewiesen werden muss und mehr gestaltet werden darf. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Barbara Bleisch. Das ist eine Philosophin aus der Schweiz. Und die moderiert unter anderem, habt vielleicht der ein oder die andere schon mal gesehen, Sternstunden Philosophie im Schweizer Rundfunk. Kann man auch bei Dreisat gucken, gibt es auch als Podcast. Und die sagt, diese Zeit ist eigentlich gar keine Krise, sondern die Gelegenheit zur Neuorientierung. Gerade weil viele große Entscheidungen bereits getroffen wurden, entsteht Raum für Gelassenheit, Vertiefung und neue Perspektiven. Es ist also keine Zeit des Weniger, sondern des Wesentlichen eigentlich. Und nicht wie lange noch, sondern eher, wie möchte ich in dieser Zeit leben? Was möchte ich in dieser Zeit machen? Nicht wahr? Es wird also nicht mehr gegen die Zeit gekämpft, sondern in dieser Zeit gelebt. Also eigentlich ideal, Camus würde sagen, wunderbar, fantastisch, weil gerade, weil das Leben endlich ist, lohnt es sich, jeden Morgen wieder Ja zu sagen. Nicht wahr? Und Arendt würde sagen, genau, außerdem kann man jederzeit was Neues anfangen. Das Alter ist dabei ja völlig egal. Es muss ja nicht mehr das sein, was man in der Jugend gemacht hat, sondern was anderes. Dem Alter entsprechend. Es heißt ja nicht, dass du nichts mehr Neues machen kannst. Es heißt natürlich, dass du nicht mehr alles machen kannst, was du früher gemacht hast. Dafür kannst du jetzt andere Sachen machen, die man früher vielleicht nicht konnte, weil man zu aufgeregt, zu sich selber zu wichtig genommen hat oder zu unwichtig genommen hat, mit sich selber nicht im Einklang war, was weiß ich was nicht alles. Alles, was man so in der Jugend machen kann, hat ja viel mit Körperlichkeit auch zu tun. Aber im Alter kommt halt eine neue Aspekt dazu. Und das ist diese geistige Perspektive, die man in der Jugend gar nicht hat, weil man die Zeit dafür gar nicht hat. Nicht wahr? Außerdem ist die gelebte Zeit ja auch ganz was anderes als die Uhrzeit. Insofern, womit wir bei Bergson wären, das ist ja sowieso dann nochmal was ganz anderes. Naja, und Odo Marquardt in seiner typischen Art würde wahrscheinlich sagen, dass das Leben eben nicht aus großen Revolutionen, sondern eher aus guten Gewohnheiten besteht. Und das ist doch eigentlich auch ganz schön. Nicht wahr? Und das ist auch gar kein Verlust, im Gegenteil. Mit den Jahren werden wir ärmer an Möglichkeiten, aber dafür reicher an Geschichten. Das ist ja auch schön. Und damit natürlich auch reicher an Wissen über uns selbst. Nicht wahr? Immanuel Kant hat ja mal die Aufklärung als Mut, den eigenen Verstand zu gebrauchen, definiert. Und die zweite Lebenshälfte ist dann eben genau die Zeit, in der man endlich weniger nach Erwartungen anderer lebt und mehr nach dem, was man selbst richtig erkannt hat. Was auch schön ist. Außerdem spricht er davon, ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass der Mensch eben nicht bloß Mittel zum Zweck ist und sein darf. Auch nicht für sich selbst übrigens, ne? Das ist ganz wichtig, denn das trifft ja auch wieder so einen Nerv unserer Zeit. In der ersten Lebenshälfte behandeln wir uns oft wie ein Projekt, also effizienter werden, erfolgreicher sein, Ziele erreichen. Und da würde Kant sagen, wann hörst du auf, dich ständig selber zu optimieren und wann beginnst du dich als Zweck an sich zu sehen und dich selbst auch so zu behandeln? Das ist auch ganz wichtig. Also während wir in der Jugend oft mit Schönheit oder auch Leistungsfähigkeit verbunden werden, liegt die Würde eines Menschen für Kant gerade nicht in seiner Produktivität, weil die Würde ist unverlierbar und ist ein wunderbarer Gegenteil zu einer Gegenpol zu einer Gesellschaft, die Alter häufig mit Verlust verbindet, und das ist gar nicht so. Und nun bin ich natürlich auch ein schlechtes Beispiel und wahrscheinlich auch kein Maßstab, weil ja gerade bei mir es eher so ist, dass es mir jetzt gut geht und nicht in meiner Jugend. Also mir geht's ja jetzt viel besser. Und ja auch körperlich besser, das ist ja komplett absurd.
Das ist wirklich merkwürdig.
Ja. Weil ich ja eben als Kind auf dem Krankenhaus war und da eben krank war und es mir jetzt so viel besser geht. Deswegen bin ich da nun wirklich kein gutes Beispiel. Also ich genieße, muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich über 40 bin, fängt für mich das Leben gerade erst an. So, es ist gerade wunderbar. Ich genieße das gerade total. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Es ist wunderschön. Ich habe gerade keine großen Schwierigkeiten, jeden Morgen Ja zum Leben zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Perfekt.
Ja, aber das, ich weiß natürlich auch, dass es anderen Menschen anders geht. Aber selbst wenn man körperlich merkt, ist vielleicht nicht mehr so wie früher, das heißt ja nicht, dass man nicht aber andere Dinge machen kann. Ja. Man ist doch auch viel klüger als früher, nicht? Das ist doch eigentlich schön. Und gelassener. Und das ist auch toll.
Auf jeden Fall, wo du Gelassenheit sagst. Eine der Dinge, die ich, also wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile.
Ja.
Und eine der Dinge, die ich früher nie verstanden habe, ist, wenn du gesagt hast, das muss ich nicht wissen. Ich dachte mal, wie, du musst das nicht wissen? Man will doch alles wissen. Natürlich möchte man alles wissen. Warum sollte ich irgendwas nicht wissen wollen? Ich verstehe mittlerweile absolut, was du meinst. Und es gibt natürlich im Leben hinweg, also mittlerweile habe ich diese Art von Moment auch schon so oft gehabt, dass ich entweder Dinge realisiert habe oder selbst Dinge gesagt habe und dann realisieren musste, oh scheiße, das hast du vor 10 Jahren selbst gehört und gedacht, ja, erzähl mal. Oft genug erlebt, dass ich ab jetzt auch allen Leuten, die älter sind als ich, glaube, wenn sie solche Dinge behaupten, weil es einfach, es gibt Dinge, die kannst du nicht verstehen. Also du kannst die Wörter verstehen und du kannst es den Leuten glauben, dass es so sein wird. Du kannst es nicht verstehen, bevor du es nicht erlebt hast. Und ich bin sehr gespannt auf die Dinge, die da noch kommen.
Ja, ich auch. Absolut. Und übrigens, bei dieser Gelegenheit, ich kann das auch nicht mehr hören. Wenn ich höre, Kinder sind unsere Zukunft. Wir sind alle unsere Zukunft. Alle sind wir unsere Zukunft. Alle die, die wir leben. Wir haben alle eine Zukunft und wir sind auch alle unsere Zukunft. Wir müssen nämlich alle irgendwie dafür sorgen, hier jetzt in der Gegenwart, dass wir so ein paar Sachen in Ordnung bringen. Kinder können das nicht in Ordnung bringen. Kinder sind dumm und 1,30. Entschuldigung, aber...
Nee, vor allem sollen die ihre Kindheit leben.
Genau.
Also,
ne? Ja. Also, das müssen schon die Erwachsenen regeln. Und deswegen sind die Erwachsenen eigentlich die Zukunft. Und vor allem die Gegenwart, das ist ja viel wichtiger als die Zukunft. Wir müssen in der Gegenwart Dinge tun, damit wir überhaupt nochmal hoffen können. Also wir können ja immer hoffen, weil natürlich der Grund ist ja, dass wir nicht wissen, was morgen ist. Aber damit wir noch viel mehr Grund haben zum Hoffen, sollten wir in der Gegenwart mal ein paar Dinge anpacken. Und dabei könnten uns die Kinder nur bedingt helfen. So nämlich. Das kann ich nämlich nicht mehr hören. Auch ein 70-Jähriger ist noch eine Zukunft. Der kann auch noch Dinge tun, die sich auf die Zukunft auswirken. Selbstverständlich. Wir sind alle unsere Zukunft.
Ganz genau. Wichtig ist auch, dass die Menschen sich als solches wahrnehmen mit 70.
Genau.
Und nicht denken, ja, nach mir die Sintflut ist eh egal. Nein.
Was wiederum daher kommt, dass andere ihnen das aber auch genauso vermitteln.
Ja, genau.
Also das kommt ja auch ganz oft vor. Also meine Eltern sagen auch schon, eigentlich müsste man uns ja über die Wupper schmeißen, weil wir kosten der Gesellschaft ja nur noch Geld. So, und das ist natürlich...
Nicht. Nee, ist doch Quatsch.
Ja, natürlich ist das Quatsch, nicht? Aber das ist halt genau der Punkt. Man kann im hohen Alter noch ganz viel Wichtiges tun. Das eine wichtige Buch schreiben, den einen wichtigen Satz sagen, keine Ahnung, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die man noch tun kann im Alter, die wichtig sind. Nicht? Also ich kann nur sagen, Leute, freut euch auf 40 und 50 und in meinem Fall jetzt auch fast, ich freue mich jetzt schon auf die 60er, die werden wahrscheinlich auch toll. Also ich kann das nur empfehlen.
Das höre ich ja von Frauen immer so häufig. Späte 50er, spätestens 60er, das ist so richtig Freiheit.
Ja.
Wenn dir alles am Arsch vorbeigeht. Ich freue mich auf die Zeit.
Absolut. Das ist, glaube ich, bei allen Menschen so.
Ja, das kann sein, genau. Ja, da hast du auch wirklich nichts mehr zu beweisen dann.
Nö. Es wird alles immer nur noch besser. Hm? Wirklich. Toll. Also, in diesem Sinne, ja, natürlich nicht alles, ist ja klar, ne? Ja. Aber man muss es dann.
Also ja, die Knie und also.
Gut. Aber dafür ist der Mensch ja ein Kompetenzkompensationskompetenzmensch. Wesen, meine ich. Und kann das dann ja kompensieren. Nicht? Mhm. So. Und nach diesem positiven Ausflug machen wir positiv weiter und ich würde sagen, Bier.
Bier.
Bier. So. Wir sind in München, gell? Und da steht a Hofbräuhaus. Und das klöppelt den Maibock. Und das Hofbräuhaus wurde 1589 gegründet. Seit 1602 wird dort Weißbier gebraut. Seit 1806 ist es das königliche Hofbräuhaus. Seit 1812 gab es das erste Oktoberfestbier. Und seit 1928 gibt es dort eine Bewertung. Das, was wir heute so kennen da. Ne? Für die, die schon mal da waren in München, das Hofbräuhaus ist relativ prominent am sogenannten Platzl. Ne? Und da gibt es halt eine Gaststätte, also so eine Bewertung halt. So, 1852 wurde die Brauerei staatlich, gehört also Herrn Söder. Also nicht ihm persönlich, aber dem Staat halt, Bayern. Bayern, ja. Man ist ziemlich weit vorne im Klimaschutz. Und seit 1614 nun wiederum läuft die untergärige Starkbier-Spezialität in den Steinkrug, also dieses Bier hier, dieses Maibock. Es ist das älteste Bockbier Münchens. Natürlich, wie sollte es anders sein? Es muss ja immer irgendwas älteste oder größte oder kleinste oder weiß ich nicht was sein. Wir haben es hier mit 16,6 Grad Plato zu tun, mit 7,2% Alkoholvolumenprozente. Wir haben eine Hopfenbittere von 31. Haben wir, also das ist sehr schön alles aufgelistet. Wir haben es mit Brauwasser, Münchner Malz, helles Gerstenmalz, Hopfen und zwar in diesem Fall mit Herkules, Perle und Select zu tun. Großes Lob ans Hofbräuhaus, wirklich ganz großes Lob für die Transparenz. Ganz fantastisch. Ich bin hingerissen. Mhm. Die Flasche ist großartig. Wir sehen einen Bock auf diesem Emblem. Ich finde das ganz fantastisch. Die Flasche ist eine, ich liebe diese Größe, ne? Diese 0,3 und dann diese gedrungenen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Fantastisch.
Weiß ich auch nicht.
So, dann öffnen wir das Ganze mal. Der Kronkorken ist wunderschön. Finde ich.
Ja.
Dann gießen wir das Ganze mal ins Glaserl. Mhm. Die Farbe wird übrigens tatsächlich von der Brauerei als Bernstein bezeichnet.
Das passt ja. Für alle, die uns noch nicht so lange kennen, das alles Bernsteinfarben ist, ist unser kleiner Running Gag. Mhm. Muss man zwischendurch mal erklären.
Ja, der.
Jetzt denken die Leute, wir sind komplett, also nicht nur farbenblind, sondern komplett blind.
Stimmt. Aber die Brauerei sagt das selber. Mhm. Sehr gut. Der Schaum ist nicht ganz so stabil, um nicht zu sagen gar nicht. Der ist relativ grob, porig und auch relativ schnell weg, ne?
Mhm.
Oh, das riecht aber gut. Ach, spannend. Oh, mhm. Oh. Moment, einen Augenblick. Das ist ja fast so ein bisschen, also ich rieche Malz. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich Holz rieche.
Ja.
Auf jeden Fall würzig. Kaum fruchtig. Bisschen schokoladig.
Ja. Schokolade habe ich noch gar nicht. Also auf jeden Fall so Honig-Karamell-Süße. Mhm. Und ein bisschen brotig.
Ja, brotig. Genau. Also, es ist ein interessantes Malzaroma, aber das habe ich so noch nie gerochen. Mhm. Und da ist so eine Würzigkeit drin. Ich kann das nicht beschreiben.
Mhm.
Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Die Hopfenbittere von 31 übrigens, zum Vergleich, Flensburger hat ja 38, das ist gar nicht mal so wenig.
Mhm.
Also ich bin gleich sehr gespannt. Vielleicht ist diese Hopfenbittere auch der Grund für dieses Würzige.
Ah, ja. Interesting.
Auch so ein bisschen, ja, da ist schon auch so Gerste drin, ne? Also Getreide. Mhm. Ja, ich fürchte, wir müssen das probieren.
Da geht nichts dran vorbei, ja?
So ist das. Ja, dann Prost!
Prost.
Ah, interessant. Aha. Also erst dieses Malz, ne? Und dann schiebt die Hopfenbittere schön nach. Sehr schön. Ist ein bisschen, es ist, wie sagt man, es trocknet, also es ist ein bisschen, der Mund ist erst trocken.
Mhm. Mhm.
Interessant. Hatte ich auch länger nicht mehr?
Ja, trocken, aber schon auch irgendwie weich und.
Ja.
Ich finde es schön, wie der Hopfen so die Dinge zusammenbringt.
Ja, ja. Also, das ist total genial. Ja, tatsächlich, zusammen. Witzig. Am Anfang hat man so dieses schokoladig, malzig, cremige und dann schiebt der Hopfen das irgendwie zur Seite so ein bisschen und trägt das weiter. Das ist irgendwie, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es ist total gut. Und es trocknet echt, das ist so ein bisschen der Mund, ja, das trocknet nach auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, das ist nicht mouthwatering.
Nee.
Das ist interessant. Mhm. Spannend. Und überhaupt nicht fruchtig, ne?
Aber lecker.
Sehr lecker. Sehr lecker und sehr transparent. Ich habe mir deswegen heute gleich von dieser Brauerei noch ein paar mehr Bierlines mitgenommen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, in diesem riesen Spezialitätenladen, da haben die ja so alle, wirklich allen möglichen Quatsch und schöne Sachen. Da habe ich mir dann auch ein alkoholfreies mitgenommen.
Hm. Oh, sehr gut.
Mal sehen. Das fand ich auch echt gut. Das habe ich schon probiert. Das fand ich echt lecker. Hm. Ich mag, dass es so hopfenbitter ist. Das ist ganz ungewöhnlich für süddeutsches Bier.
Mhm.
Schön.
Stimmt.
Gefällt mir gut. Was machen wir damit?
Ja, also ich war ein bisschen sprachlos, weil es irgendwie ungewöhnlich, aber auf jeden Fall lecker ist.
Mhm.
Es ist relativ zugänglich für so ein Starkbier. Zählt doch schon das Starkbier, ne? Ja, klar.
Was ist denn Starkbier? Ich habe keine Ahnung. Wodurch zeichnet sich, also ich habe keine Ahnung.
Viele Volumenprozente? Guck mal, jetzt lernen wir mal was, warte mal.
Ja. Seien Sie live dabei.
Richtig.
Wie die Feuilletöne ihre Unwissenheit zur Schau stellen und live herausfinden.
Nein, wir leben nur unser Idealbild vor, nämlich Menschen, die gerne lernen und wissen, dass sie nicht alles wissen.
Mhm.
Ein Starkbier ist sogar gesetzlich geschützt, ist eine Bezeichnung für Biere, bei denen der Stammwürzegehalt bei über 16 Grad Plato liegt.
Ah, okay, also da sind wir ja weit von weg. So fast ist ja nur die. Achso, nee, über 16 haben wir ja. Stimmt, ja, okay. Mhm.
Das heißt, wir haben ein Starkbier vor uns. Ja, sehr schön, sehr schön.
Ah, okay. Das hat also gar nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern was mit dem mit der Stammwürze.
Ich dachte immer, Starkbier wäre, wenn irgendwie besondere Volumenprozente. Aber nein. Über Stammwürzegehalt, über 16 Grad Plato. Das heißt, die meiste Zeit kann man gar nicht sagen, ob es Starkbier ist oder nicht, weil ja keiner das erzählt.
Hm. Ja, viele nicht, ne? Oh, das ist echt lecker.
Ja.
Oh, das ist gut.
Ja, also 5 Punkte kriegt es definitiv.
Ja, definitiv. Definitiv. Was steht da denn jetzt wieder? Schutzmark. Was? Schutzmark?
Was ist das denn?
Das weiß ich nicht. Das steht, Schutzmarke steht da drauf. Auf dem Großkorb.
Schutzmarke. Okay.
Ja. Na gut. Ja, also ich bin total hingerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das schon sehr gut. Es kommt nicht ganz an einen Bäcker ran.
Richtig.
Aber fast. Also da hat all das ganze Kaufen vom Einbäcker Braumeister damals zu weiß ich nicht was Zeiten, hat euch nicht geholfen. Die machen das trotzdem immer noch besser. Aber das ist nah dran und deswegen kriegt es von mir auf jeden Fall 6 Punkte.
Ah, sehr gut.
Dann haben wir verkostet den Maibock vom Hofbräuhaus, wahrscheinlich einer der bekanntesten Brauereien der Welt. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben. Wir haben ein philosophisches Thema und, kein Bier. Wir haben diesmal nämlich Wein.
So ist das denn. Nächste Woche feiern wir den Tag der alten Säcke. Nicht mein Wort, nicht mein Begriff. Den hat sich draußen ausgedacht.
Ja, ja.
Und zwar feiern wir den mit Paul McCartney und den The Boys of Dungeon Lane, mit den Rolling Stones, Hörer und Staune, und Foreign Tongues, mit dem Thema Die Tyrannei der Meinung. Ja, und dann verkosten wir halt noch einen Wein. Ne?
Und dann verkosten wir einen Wein und zelebrieren das Älterwerden des Herrn Martins.
So ist
der sich wunderbar einfügt in die alten Säcke von Paul McCartney und den Rolling Stones.
Aber da hast du ja noch ein paar Jahre hin, ne? Die sind
Zeit,
dir ein bisschen voraus.
Das stimmt, die sind mir ein bisschen voraus, das ist wohl wahr. Ja, dann würde ich sagen, ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, uns sehr glücklich machen, wenn ihr uns kommentieren würdet. Das könnt ihr machen bei uns auf der Homepage, ihr könnt es machen bei Mastodon oder bei Blue Sky, ihr könnt es machen bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcasts. Würde uns sehr freuen, wenn ihr euch meldet und euch zu dieser Sendung äußert. Gerne auch also natürlich zu philosophischen Themen, aber gerne auch zum Bier. Also auch nehmen wir auch gerne. Wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.